wieder weiter einleiten, ein Vers von Königin Kunti, in dem sie Krishna gegenüber den Wunsch ausdrückt, dass ihre Zuneigung ganz und gar zu ihm gehen möchte. Genauso wie der Gangesfluss ungehindert ins Meer strömt, so wünscht sich Königin Kunti, dass ihre Hingabe zu Krishna geht. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. O Herr des Madhu, so wie die Ganga für immer ungehindert ins Meer strömt, so lass meine Zuneigung ständig dir entgegenstreben, ohne auf jemand anders abzuweichen. Erläuterung: Die Vollkommenheit rein hingebungsvollen Dienstes ist erreicht, wenn die Aufmerksamkeit auf den transzendentalen liebevollen Dienst des Herrn gerichtet ist. Die Fesseln aller anderen Neigung zu durchtrennen bedeutet nicht völlige Verneinung feinerer Elemente wie Zuneigung zu jemand anders. Also wenn man sich ganz auf Krishna konzentriert, heißt es nicht, dass man nicht eine Zuneigung gegenüber anderen entwickeln kann. Ein Lebewesen, wer immer es auch sein mag, muss dieses Gefühl der Zuneigung zu anderen haben, denn dies ist ja ein Symptom des Lebens. Die Merkmale des Lebens wie Wünsche, Zorn, Verlangen und Gefühle der Zuneigung können nicht ausgelöscht werden. Nur das Ziel muss geändert werden. Wünsche kann man nicht aufgeben, doch durch den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes werden diese Wünsche nach Sinnbefriedigung zu Wünschen für den Dienst des Herrn. Die sogenannte Zuneigung zu Familie, Gesellschaft, Heimat und so weiter stellt nichts weiter als verschiedene Stufen der Sinnbefriedigung dar. Wenn diese Wünsche nun geändert werden und man sich nur noch die Befriedigung des Herrn wünscht, nennt man dies hingebungsvollen Dienst. Aus der Bhagavad Gita erfahren wir, dass Arjuna nicht mit seinen Brüdern und Verwandten kämpfen wollte, nur um seine persönlichen Wünsche nachzukommen. Als er aber die Botschaft des Herrn in Form des Srimad Bhagavad Gita vernahm, änderte er seinen Entschluss und erfüllte dann die Wünsche des Herrn. Hierdurch wurde er ein berühmter Geweihter des Herrn, denn wie in alten Schriften erklärt wird, erreichte Arjuna die spirituelle Vollkommenheit, indem er dem Herrn in Freundschaft diente. Die Freundschaft zwischen Arjuna und Krishna, ihre Anwesenheit, nichts hatte sich geändert, nur Arjuna hatte sich durch seinen hingebungsvollen Dienst verändert. So wiesen auch die Gebete Kuntis auf die gleiche unbedingte Umkehr ihres Handelns hin. Srimati Kunti wollte dem Herrn ohne Abweichung dienen, so lautet ihr Gebet. Diese reine Hingabe ist das völlige Ziel des Lebens. Gewöhnlich stellen wir unsere Aufmerksamkeit in den Dienst einer Sache, die nicht göttlich ist oder nicht zum Plan des Herrn gehört. Wenn man es zu seinem Plan macht, dem Herrn zu dienen, das heißt, wenn die Sinne durch den Dienst für den Herrn geläutert sind, nennt man dies rein hingebungsvollen Dienst. Srimati Kunti Devi strebte diese Vollkommenheit an und betete darum zum Herrn. Ihre Zuneigung zu den Pandavas und den Vrishnis befindet sich nicht außerhalb des hingebungsvollen Dienstes. Denn der Dienst für den Herrn und der Dienst für den Gottgeweihten sind ja identisch. Manchmal ist der Dienst für die Gottgeweihten sogar wertvoller als der Dienst für den Herrn. Hier jedoch beruht die Zuneigung Kunti Devis zu den Pandavas und den Vrishnus auf ihrem Verwandtschaftsverhältnis. Diese Fessel der Zuneigung auf materieller Ebene ist Maya, denn die Beziehungen des Körpers und des Geistes beruhen auf dem Einfluss der äußeren Energie. Die auf die höchste Seele gerichteten Beziehungen der Seele sind wirkliche Beziehungen. Als Kunti Devi die Verwandtschaftsbeziehung durchtrennen wollte, meinte sie damit die Durchtrennung der auf den Körper gerichteten Beziehung. Die auf den Körper gerichtete Beziehung ist die Ursache materieller Knechtschaft. Die seelische Beziehung aber ist die Ursache von Freiheit. Diese Beziehung von Seele zu Seele kann durch die Beziehung zur Überseele hergestellt werden. Jetzt spricht Srila Prabhupada über spirituelle Beziehungen. Das ist vielleicht mit großer Aufmerksamkeit zu hören, denn ich glaube, wir alle wünschen uns solche tiefen Seele-zu-Seele-Beziehungen. Viele von uns, ich weiß nicht, ob einige von euch sogar dazugehören, haben manchmal enttäuschende materielle Erfahrungen von materiellen Beziehungen gemacht. Und hier wird jetzt gesagt, wie man eine spirituelle Beziehung eröffnen kann. Die auf den Körper gerichtete Beziehung ist die Ursache materieller Knechtschaft. Die seelische Beziehung aber ist die Ursache von Freiheit. Diese Beziehung von Seele zu Seele kann durch die Beziehung zur Überseele hergestellt werden. Sehen in der Dunkelheit ist ja kein Sehen. Sehen im Licht der Sonne aber bedeutet, die Sonne zu sehen und auch alles andere, wo man in der Dunkelheit, was man in der Dunkelheit nicht wahrnehmen konnte. Ebenso verhält es sich mit dem hingebungsvollen Dienst. Bhakta Priyas, schön, dass du gekommen bist. Ich möchte nochmal für dich den letzten Teil der Erläuterung zusammenfassen. Es geht da um spirituelle Beziehungen. Materielle Beziehungen sind, was sie sind. Wir wissen das, wir haben das erfahren. Die spirituellen Beziehungen sind Beziehungen im Licht. Die materiellen Beziehungen sind Beziehungen in der Dunkelheit. Was macht eine spirituelle Beziehung, eine Beziehung im Licht, zu dem, was sie ist? Die Gegenwart der Sonne. So ist in einer spirituellen Beziehung also die Beziehung zur Überseele, zu Krishna hergestellt worden. Und deswegen ist da nicht eine Dunkelheit, sondern eine spirituelle Gegenwart, Präsenz Krishnas da, die auch diese Beziehung dann verfeinert und mit Licht bestrahlt. Das ist jedenfalls die philosophische Ausrichtung. Das zu praktizieren ist natürlich etwas, was im eigenen Verantwortungsbereich liegt. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nittinamine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Satarine Jaya Sri Krishna Jaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Der Sanskrit-Text und auch die Übersetzung lauten: Dvayime Nanya Vishaya Matiya Madhu Pate Sakrit Ratim Udvahatat Adha Gange Vogham Udanvati. Übersetzung: O Herr des Madhu, so wie die Ganga für immer ungehindert ins Meer strömt, so lass meine Zuneigung ständig dir entgegenstreben, ohne auf jemand anders abzuweichen. Im 11. Kanto gibt es einen sehr schönen Text, der uns hineinbegleitet in unser Thema, unsere Beziehung zu Krishna wiederherstellen. Es wird dort vom Schöpfungsvorgang besprochen. Es wird gesagt, dass zunächst einmal die nichtmenschlichen Lebensformen geschaffen wurden und mit ihnen eine ganz bestimmte Eigenschaft, dass sie nämlich nach ihren Instinkten handeln. Ein Tier handelt nach diesen Instinkten und ist diesen Instinkten auch in einer gewissen Weise ausgeliefert. Der Instinkt, sich zu fürchten, der Instinkt, sich Nahrungsmittel zu beschaffen oder auch der Instinkt, sich in die Fortpflanzung hineinzustürzen, sind die Instinkte, die das Tier treiben, vorantreiben, ohne dass es eine Wahl hätte, irgendetwas anderes nachzugehen. So als Krishna diese Schöpfung sah, war nicht zufrieden, denn er wusste, man muss der materiellen Energie und dem Einfluss der materiellen Energie entgehen, um wirkliches spirituelles Leben zu schaffen. Und so schuf er dann die menschliche Lebensform, die in der Lage ist, nach höherer Intelligenz, nach spiritueller Intelligenz zu handeln. Die menschliche Lebensform, die nicht immer, wie soll ich mich ausdrücken, davon abhängig ist, nach den Instinkten zu handeln. Ein Mensch muss deswegen lernen, in seinem Leben ein langfristiges spirituelles Ziel, sagt man, über diese kurzfristigen materiellen oder sinnlichen Ziele zu setzen. Die einzigartige Fähigkeit des Menschseins beruht wirklich darin, ein spirituelles Ziel anzuvisieren, es als gut zu erkennen, Vertrauen darin zu entwickeln und es dann über die materiellen Ziele hinwegzusetzen und zu stellen. Ein Mensch, der diese Gabe nicht hat, oder ein Mensch, wo diese Gabe einschläft, das höhere spirituelle Ziel über die materiellen Instinkte zu setzen, dieser Mensch hat noch nicht ganz und gar die Chance des menschlichen Lebens verstanden und auch nicht ausgenutzt. In diesem Leben haben wir ein einzigartiges Geschenk, was nur in dem menschlichen Leben dem Lebewesen mit auf den Weg gegeben ist. Und dieses Geschenk besteht darin, unsere Beziehung zu Krishna zu kennen und sie dann auch zu leben. Also eine einzigartige Sache. Ein Tier ist eingebettet in der Natur und hat da kaum Möglichkeiten, etwas jenseits dieser Instinkte wahrzunehmen. Ein Mensch, der devot ist, der hingegeben ist, hat diese einzigartige Möglichkeit, seine Beziehung zu Krishna zu kennen. Wenn ein Mensch diese, sagen wir mal, diese Möglichkeit nicht ausnutzt, ist er sitzen geblieben in der Schöpfung oder sitzen geblieben in der Evolution. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, es gibt manchmal diese Filme, wo Sitzengebliebene dargestellt werden. Die sind dann vor einem Tisch auf diesen kleinen Kinderstühlchen. Ihr Hinterteil geht also doppelt darüber hinweg, weil sie schon sehr groß sind. Und sind da also eingeklemmt vor diesen, wie soll ich mich ausdrücken, vor diesen zu kleinen Tischen und Stühlen für sie. So wenn die Seele durch die Evolution hinaufgeht zu den menschlichen Lebensformen, aber immer noch auf der mentalen Ebene ist und auf der sinnlichen Ebene ist und einfach nicht ihre Beziehung zu Krishna wahrgenommen hat oder erkannt hat, ist es sozusagen wie jemand, der sitzen geblieben ist in der Evolution, hat noch nicht die Möglichkeit seiner Reifung, der Heranreifung zum Menschen voll und ganz ausgenutzt. Er ist so ein Sitzengebliebener. Ich finde das immer eine. Wir hatten in unserer Klasse mal so einen Sitzengebliebenen. Der war also schon, ihr wisst vielleicht, also ab so einem Jahrgang 14, 15, also nicht Jahrgang, sondern wenn man 14 oder 15 Jahre alt ist, dann sprießt plötzlich die Wachstum geht so voran und man sieht Sitzengebliebene, die, also der war schon 3 Jahre sitzen geblieben. Der war ein Riese, ein Gigant, der da an diesen kleinen Kindertischen saß. Und das sah also so komisch einfach aus und so ungeschickt und tollpatschig. So ist es auch mit einem Menschen, der noch nicht seine Beziehung zu Krishna entwickelt hat. Eigentlich ist er evolutionär gesehen. Ein Mensch, der unsere ganze Unterstützung braucht, sagen wir es mal positiv, damit er dazu kommt. Das Ergebnis davon, dass man seine Beziehung zu Krishna etabliert und anfängt, in dieser Beziehung zu leben, ist ein Weggehen von dem tierischen Erbe. Ein Tier ist immer voller Angst, voller Sorgen und Ängste. Wo ist Nahrung, wo ist Verteidigung, wo ist ein Nest oder eine Zuflucht und so weiter. Dieses Symptom, diese Anxiety ist also immer da. Ihr kennt das, wenn ihr einen Waldspaziergang unternimmt. Alles, was dort im Wald ist, ist in Anxiety, so wie man kommt. Die Rehe flüchten, die Vögel flüchten, die Hasen flüchten, die Füchse flüchten. Diese Anxiety ist ja unglaublich ausgebaut in der tierischen Lebensform. Ein Mensch jedoch, der seine Beziehung zu Krishna entwickelt, wird frei von diesen laufenden Ängsten, diesen bohrenden Existenzängsten. In der Bhagavad Gita findet sich ein Shloka, der uns darauf hinweist, wie jemand, der seine Beziehung zu Krishna entwickelt hat, frei von Angst wird oder frei von Personalängsten. Yomang pasyati sarvasya savam chamayi pasyati tasyaham na pranashyami sachamena pranashyati. Wunderschön, ne? Jemand, der mich überall sieht und alles in mir sieht, ist niemals von mir getrennt und ich bin niemals von ihm getrennt. Ein gutes Beispiel für einen Devotee, der seine Beziehung zu Krishna entwickelt hat und so frei von Personalängsten wurde, ist unser großes Beispiel Prahlad Maharaj. Nishingananda und Shrishtikata und einige andere Devotees waren vor einiger Zeit in Ahobilam gewesen, und dort gibt es im Tempel so den Angst, sagen wir mal, mitten im Dschungel so einen typischen Angstlos-Tempel. Es ist ein Tempel, der an einem wunderschönen Flüsslein liegt, in einer geradezu malerischen Dschungellandschaft. Ein Tempel, der genau an dem Ort steht, wo ein Mord stattfinden sollte. Lasst mich euch erzählen. Hiranyakashipu hatte Sohn, Prahlad Maharaj, war so ein großer Gottgeweihter, dass der Dämon Hiranyakashipu, der von ganz anderer Gesinnung war, also ein Asura, versuchte ihn schließlich aus dem Wege zu schaffen. Und eines seiner vielen Dinge, die er machte, war, er nahm Prahlad Maharaj mit seinen Assistenten und warf ihn von einem Felsenklipp herunter. Und du kannst heute, wenn du zu diesem Tempel gehst und den
sagen wir, das Kinn auf das Brustbein setzt und dann nach oben tust,
dann siehst du genau in dieser Linie das Klipp, von dem Hiranyakashipu, sein Sohn, herunter war, nachdem er ein fürchterliches Familiendrama inszeniert hatte. Prahlad Maharaj wurde dann runtergeworfen, und dort, wo der Tempel dann stand, kam eine Form Krishnas hervor. Krodavaraha Nishinha nennt sich diese Form, und fing Prahlad Maharaj auf, beschützte ihn auf diese Weise. Heute wird diese Form, Krodavaraha Nishinha, in diesem Tempel verehrt. Wir haben da eine Abhishek gemacht und eine Aratik und eine kleine Opferung von verschiedenen. Wir haben da eine Kokosnuss geopfert. Kann ich mich noch erinnern. Und Und worum es mir ging, ist, nachdem das geschehen war und Hiranyakashipu noch einige andere Sachen getan hatte, um Prahlad Maharaj aus dem Wege zu räumen, fragte er ihn, wer ihn beschütze. Und Prahlad schaute um sich, er hatte diese tiefe Beziehung zu Krishna und sah dann den höchsten Herrn als Govinda aus der Säule hervorblinzeln. So heißt es dann hier in der Gita. Ja, und sein Vater fragte ihn, warum er so furchtlos war. Und Prahlad sagte, weil er sich von seinem Herrn beschützt fühlte, zu dem er eine so direkte Beziehung hatte, dass er ihn eigentlich überall wahrnahm. Der Gita wird dieses Bewusstsein so gesprochen. Jemand, der mich überall sieht und alles in mir sieht, sagt Krishna, ist niemals von mir getrennt. Er braucht keine Angst zu haben. Er ist immer mit Krishna zusammen und ich bin niemals von ihm getrennt. Und Prabhupada erläutert das. Ein Mensch im Krishna-Bewusstsein sieht Krishna zweifellos überall und er sieht alles in Krishna. Ich glaube, es ist euch klar, auf dieser Stufe ist kein Grund mehr, verzweifelt und verzagt zu sein oder Angst zu verspüren. Man sieht einfach Krishna überall hervorkommen und ist deswegen fühlt sich beschützt, gut aufgehoben und, wie soll ich mich ausdrücken, glücklich eigentlich. In der Bhagavad Gita finden wir, dass es das Ziel unserer Lernzeit als Schüler ist, von einem spirituellen Meister, diese Art von Beziehung zu Krishna zu erlernen. Im vierten Kapitel der Bhagavad Gita gibt es den bekannten Shloka, den bekannten Vers, der die Wahrheitssuchenden auffordert, sich an einen spirituellen Meister zu wenden und ihm in ergebener Haltung Fragen zu stellen und zu dienen. Und nachdem diese Aufforderung gemacht worden ist, dass wir Schüler werden sollten der spirituellen Wissenschaft, wird uns gesagt im nächsten Vers von Krishna, was wir da überhaupt lernen, worauf es ankommt in dieser Lernzeit. Ich will euch den Text mal vorlesen in Deutsch. Wenn du auf diese Weise von einer selbstverwirklichten Seele wirklich das Wissen empfangen hast, wirst du nie wieder in solche Illusion fallen. Denn durch dieses Wissen wirst du sehen, ja, sehen, Paschati, dass alle Lebewesen nichts anderes als Teile des Höchsten sind. Oder mit anderen Worten, dass sie mein sind. Krishna sagt also, dass diese beneidenswerte Bewusstseinsstufe, die Prahlad Maharaj erreicht hatte, der sich immer von Krishna begleitet sah und immer Krishna in seiner Beziehung sah, dass das ein Lernergebnis ist von der spirituellen Ausbildung im Krishna-Bewusstsein. Dass man dazu kommt, eben alles als mit Krishna verbunden zu sehen und nicht von Krishna getrennt und so Krishna hinter allem wahrzunehmen. Der Vorhang der manchmal verwirrenden Ereignisse lüftet sich, um das sanft lächelnde Antlitz des Herrn preiszugeben, der dahinter steht, hinter allem steht und unter dessen gnädiger Führung alles, was uns in unserem Leben widerfährt, steht. Mhm. Nun, wir möchten in dieser Vorlesungsserie uns allen ein paar Hinweise geben aus den Schriften, was wir tun können, um diese Bewusstseinsstufe des in Krishna-Lebens oder in Gott geborgen sein zu erreichen. Der Startpunkt von dieser Sache ist, dass wir uns zunächst einmal alle darüber bewusst werden, dass wir eine Beziehung zu Krishna haben. Wir alle gehen aus Sri Krishna hervor. Manchmal fragen sich die Devotees an dieser Stelle die sicherlich nicht einfache Frage, wenn ich mal eine Beziehung zu Krishna hatte, wieso habe ich sie jetzt denn nicht? Und ich habe gestern darüber ein bisschen gelesen und mich ein bisschen informiert und einen Brief von Srila Prabhupada gefunden, der sehr, sehr wegweisend ist. Und auch diese, eine gewisse philosophische Diskussion erhält. Prabhupada sagte, wir alle sind ja aus Krishna hervorgegangen. Genauso wie ein Kind eine Beziehung zu dem samengebenden Vater hat, haben auch wir eine Beziehung zu Krishna. Aber genauso wie ein Kind, was seinen Vater noch nicht gesehen hat, vielleicht sich nicht genau bewusst ist über seine Beziehung zu Krishna, zu seinem Vater, nicht? So sind auch wir, nachdem wir von Krishna ausgegangen sind und nicht in eine aktive Beziehung zu Krishna in Goloka Vrindavan hereingegangen sind, noch nicht in der Lage, unsere Beziehung zu Krishna klar zu sehen. Doch genau wie ein Kind durch, sagen wir mal, spirituelle, ich möchte es vielleicht noch da ein bisschen, noch einen Satz dazu gehen. Srila Prabhupada sagte, wenn das Lebewesen, wenn es von Krishna ausgeht, nicht in eine aktive Beziehung zu Krishna tritt und seine ewige Beziehung zu Krishna sozusagen belebt, dann ist das Lebewesen in einer Art Shushupti, in einer Art Tiefschlaf, wo es dann in Mahavishnu hineinkommt und vom Mahavishnu schwupp in die materielle Welt geleitet wird. Wenn das Lebewesen aber eine Beziehung zu Krishna herstellt, wird dieser, sagen wir mal, schlafhafte Zustand unterbrochen und man wird wieder zu seiner Beziehung zu Krishna erfahren. Diese Erklärung ist völlig konsistent mit den Unterweisungen von Jiva Goswami und auch Bhaktivinoda Thakur zu diesem Thema. Und sie kann uns ein bisschen diese verwirrende Frage beantworten, wieso wir einerseits davon sprechen, dass wir eine ewige Beziehung zu Krishna haben und andererseits davon sprechen, dass wir diese Beziehung erst entwickeln müssen. Ich glaube, diejenigen, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, wissen, wovon wir sprechen, und diejenigen, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, wissen, auch eine schöne Sache. Wir müssen jetzt anfangen, unsere Beziehung zu Krishna zu entwickeln, genauso wie ein Kind, was sicherlich von seinem Vater gezeugt worden ist, aber es den Vater noch nicht gesehen hat, seine Beziehung jetzt zum Vater wiederherstellen sollte. Es ist ganz wichtig, dass wir als Devotees darüber meditieren. Ich habe eine Beziehung zu Krishna, aber im Augenblick ist diese Beziehung noch nicht ganz klar und offensichtlich und ganz verbreitet und entwickelt in meinem Leben. Ich möchte euch gerne ein Beispiel geben, was wir in Belgien gebraucht hatten. Ich fragte die Belgier mal, habt ihr einen König, die belgischen Devotees? Ich hatte mal gehört als Kind im Geologieunterricht, dass Belgien noch unter einer Krone, einer Königskrone ist. Und die Devotees sagten mir, ja, er heißt Anton. Anton der König. Und da fragte ich ihn, kennt ihr diesen König? Sie sagten, nicht besonders, man liest mal in der Zeitung darüber, aber wir haben keine entwickelte Beziehung zu Anton. So ist es ungefähr auch mit unserer Beziehung zu Krishna. Wir wissen alle, es gibt ihn. Wir sind seine Untergeordneten sozusagen, seine Untertanen, wenn ihr so wollt. Aber genau wie die belgischen Leute nicht ihre Beziehung zum König entwickelt haben, fehlt es uns im Augenblick an einer aktiven Beziehung zu Shri Krishna. Und es ist wichtig, dass wir diese Beziehung zu Shri Krishna hinbekommen. In den Schriften wird gesagt, dass das Lebewesen mit Krishna verwandt ist. Nur eine Verwandtschaft ist meistens etwas, was auf der körperlichen Ebene stattfindet. Ich bin der Sohn von so und so, von Ernst Günther Pettersson, und bin deswegen mit Ernst Günther Pettersson verwandt. Mit Krishna haben wir auch eine Beziehung von Verwandtschaft. Aber diese Verwandtschaft ist nicht auf der materiellen Ebene, der körperlichen Ebene. Es ist keine Blutsverwandtschaft, mit anderen Worten, sondern eine spirituelle Verwandtschaft. Wenn wir deswegen auf unsere Beziehung zu Krishna wiederentwickeln wollen, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir auf die spirituelle Ebene kommen. Wenn wir auf der materiellen Ebene bleiben, wird unsere Ideen über Krishna materielle Projektion sein. Und wir mögen vielleicht den Fehler machen, Krishna mit einer vergehensvollen Haltung und einer materiellen Haltung zu sehen, wie wir einen materiellen Freund oder einen materiellen Menschen sehen würden. Einmal kamen Devotees von Devotees, die gerne mehr über ihre Beziehung zu Krishna in ihrem spirituellen Körper wissen wollten, zu Jagannath Das Babaji und baten ihn, ausführlich über die vertraulichen Lilas von Krishna zu schreiben, also zu beschreiben. Und Jagannath Das Babaji sagte: Bitte, sorgt euch zuerst um den Tulsi-Garten. Jätet das Unkraut, wie man so schön sagt. Denn er sagte, wenn ihr nicht auf der spirituellen Ebene seid und noch so viel Unkraut im Herzen habt, werdet ihr nicht eure Beziehung zu Krishna richtig verstehen, sondern da einen schwerwiegenden Fehler machen. Lasst uns zunächst einmal sehen, was wir im Augenblick für Beziehungen haben, wen wir am meisten lieben. Ich habe eine interessante Nachricht für euch. Die meisten Menschen lieben sich meistens, also eben sich selbst am meisten. Einmal, dies wird in Dharmapada, wo Buddhas Unterweisungen sind, sehr schön zum Vorschein gebracht. Einmal saß eine Königin in der Meditation und registrierte in der Meditation etwas, was sie fürchterlich störte. Sie saß mit ihrem Mann in einem kleinen Haustempelchen und meditierte und wurde fürchterlich gestört. Als sie dann rausging aus der Meditationstempel, sagte sie zu ihrem Mann: Bitte nimm es nicht persönlich. Ich habe eine kleine Nachricht für dich. Aber nimm es bitte nicht persönlich. Mir ist in der Meditation klar geworden, dass ich dich eigentlich nicht liebe. Ich liebe eigentlich mich am meisten. Nimm es nicht persönlich. Der Mann lächelte daraufhin. Der König sagte: Es ist interessant, dass du diese Verwirklichung heute in der Meditation gemacht hast. Und auch ich habe meditiert. Und auch ich habe festgestellt in meiner Meditation, eigentlich liebe ich mich am meisten und dich liebe ich eigentlich nicht, sondern eigentlich liebe ich mich. Nimm es bitte nicht persönlich. So, die beiden dachten jetzt haben wir eine ernsthafte Schwierigkeit. Wenn man verheiratet ist und sich nicht liebt, die Grihastas kennen das, dann ist der Same für eine ernsthafte Schwierigkeit geboren. Ne? Artet vielleicht irgendwann in Trennung aus oder dass man sich unschöne Worte sagt oder dass man sich am gegenseitigen Schnarchen total bekämpft und so weiter. Also es ist ein ernsthaftes Problem. Sie dachten sich, also wir brauchen Eheberatung, wir gehen zu Lord Buddha und sagen ihm von unserem Problem, von unserer Einsicht, dass wir eben nicht uns wirklich lieben gegenseitig. Ging also zu dem Lord Buddha hin und Buddha hörte sich das an und er lächelte und er sagte: Ihr habt den ersten Schritt gemacht, den Schritt zur Realität. Jedes Lebewesen liebt sich am meisten unter dem Einfluss des Ahankaras, des falschen Egos. Und dann sagte Lord Buddha: Meine Lehre ist, dass ich euch lehre, Mitgefühl zu entwickeln füreinander. Aber dazu ist es wichtig, erst einmal ein bisschen von dem Einfluss des Egos frei zu werden. So, da fangen dann die Lehren Buddhas an. Dharmapada ist so aufgebaut, dass immer eine Lehrgeschichte da ist und dann von dieser Lehrgeschichte ausgehend die Unterweisung des Buddhas zu einem bestimmten Punkt dann folgen. So, Shukadev Goswami fängt auch an diesem Punkt an zu lehren, aber er führt seine Lehren, weil er ein Persönlichkeitsanhänger ist, eine entscheidende Stufe weiter als Buddha. Wenn der Buddhismus darauf fungiert oder darauf basiert, dass man bemüht ist, Eigenschaften zu entwickeln, sodass man frei wird von dem Zugriff des falschen Egos, geht die Vaishnava-Logik anders vor. Im Vaishnavatum verstehen wir, dass diese Liebe zu uns selber nichts als eine verkannte Liebe zu Krishna ist. Warum, so fragt Shukadev Goswami im 10. Kanto, liebt sich das Lebewesen so sehr? Warum sind wir uns überhaupt liebenswert? Die erste Antwort ist, weil wir eine spirituelle Seele sind. Wir sind nicht dieser materielle Körper. Wenn wir einfach nur aus Materie bestehen würden, Materie an und für sich ist nicht so sehr liebenswert. Ihr wisst, wenn der physische Körper von der Seele verlassen ist, empfinden wir eine große Trauer, dass wir einen lieben Menschen verloren haben, aber wir können dann nicht mehr diese Liebe auf diesen Körper richten. Vielleicht gibt es eine kurze Zeit nach der Trauer diese enorme Verzweiflung und man umschlingt den Leichnam mit Tränen in den Augen. Doch dann weiß jeder, wir müssen uns trennen, dieser physische Körper ist nicht so sehr das, was liebenswert ist. Es ist die Person, die weggegangen ist. So, wir lieben uns selber, weil wir eine spirituelle Seele sind. Was ist nun die besondere liebenswerte Eigenschaft der spirituellen Seele, fragt Shukadev Goswami. Und die Antwort, die er gibt, ist, wir sind ein Teil Gottes. Wir sind eigentlich göttlich, göttlicher Natur. So, dieses die Tatsache, dass wir uns selber lieben so weiter, ist nicht besonders schlimm. Also, es ist es bleibt schlimm, solange wir nicht aufdecken, warum oder was die Grundlagen dieser Liebe ist. Es sind eigentlich Liebe zu Gott. Folgt ihr dieser Logik, diese Gedankenschritte von Shukadev Goswami im 10. Kapitel? Sind doch sehr interessant, einfacher zu sehen. So, wenn wir uns selber lieben, was die meisten Menschen eben tun, lieben wir doch in Wirklichkeit nur Krishna. Diese weltlichen Beziehungen zu uns selber und dann auf der Grundlage von einem falschen Verständnis von sich selber, im körperlichen Verständnis, diese Beziehungen sind eigentlich von eher enttäuschender Art. Prabhupada sagt uns, und damit möchte ich enden, seiner schönen Art, ich glaube, dass ich das irgendwo hier habe. Ich kann das nicht genau finden, Fragen. Ich habe es mir hier irgendwo in diesem Notizberg niedergelassen. Bist du enttäuscht in Freundschaften? Come on! Mache Freundschaft mit mir. Bist du enttäuscht, darin einen guten Meister, der dich wirklich versteht, zu bekommen? Come on! Diene mich und ich werde zu deinem guten Meister. Bist du enttäuscht darin, deinen Sohn zu lieben? Habe mich als deinen Sohn. Hier in dieser Welt kommt es manchmal vor, dass wir enttäuscht sind mit unseren Söhnen und Töchtern. Wir erwarten von ihnen etwas, was sie uns nicht geben, und wenn sie dann aufwachsen, dann gehen sie ihre eigenen Wege nach und wir sind so etwas wie enttäuscht. Akzeptiere Krishna als deinen Sohn. Das ist die gesamte Philosophie. That is the whole philosophy. Werde ernsthaft und mache deine Beziehung mit Krishna. Wenn du diesen Wunsch nachgehst, wirst du glücklich sein. Vollkommen glücklich. Und du wirst nicht wieder betrogen werden. Diese weltlichen Beziehungen, die auf der Grundlage einer Illusion stattfinden, können uns niemals glücklich machen, sondern müssen immer in Enttäuschung ausarten. In schweren Verzweiflungen, besonders dann zur Zeit des Todes. Meine Eltern haben mir einmal gesagt, Wir wissen, dass ein großes Leid auf uns zukommt. Nämlich einer von uns wird den Körper früher verlassen. Wir glauben auch an Reinkarnation. Wir wissen, dass das dann, dass derjenige, der übrig bleibt, nur noch wenige Monate hat. Diese Beziehung, die sind sehr offen für spirituelles Wissen und ich glaube, wir kriegen das schon hin, wenn das so weit ist, sie zu trösten und so weiter, dann müssen die Söhne ran, möchte uns helfen, Beistand geben. Diese Beziehung auf der körperlichen Ebene müssen letztendlich, weil sie eben nicht auf der letztendlichen Wahrheit, der spirituellen Wahrheit also beruhen, in einer gewissen Art von Enttäuschung und Schmerz enden. Das ist die Natur dieser Sache. Deswegen sollten wir sehr enthusiastisch werden darin, unsere Beziehung zu Krishna zu etablieren. Manchmal, und hiermit möchte ich enden, ich habe diese Vorlesungsreihe so ein bisschen, sagen wir mal, aufgebaut. Morgen möchte ich sprechen über verschiedene Arten der Beziehung zu Krishna, indem ich über verschiedene Arten von Krishnas Offenbarungen oder Manifestation spreche. Aber ich möchte hier doch gerne ein kleines Höhepunktende machen. Ich möchte euch gerne vorlesen, ein Gedicht, wahrscheinlich von Bhaktivinoda Thakur, es ist von einem Vaishnava-Gedicht, was die Votis hier auf Goloka Dham so aufgeschrieben haben. Und ich möchte euch gerne das vorlesen. Unsere Geburt ist erfolgreich. Wenn in uns das Glück aufdämmert und wir eine Vision von Krishna haben, wenn das Jiva alle Täuschungen im Geist aufgibt, nur dann wird es eine Vision von Krishna haben. Im Herzen wird es diese Vision bekommen. Dann sieht man Krishna dort, der völlig dekoriert ist mit Girlanden aus Waldblumen. Der erfahrenste Genießer von liebevollen Spielen in Vrindavan. Wir werden Krishna sehen, der in einer transzendentalen Form dasteht, die dreimal geschwungen ist und der so wundervoll auf seiner Flöte spielt. Er ist das Reservoir von allen Rasas und er ist voll mit tugendhaften Eigenschaften. Durch seine wunderschöne Gestalt macht er das gesamte Universum wie verrückt. Seine Hautausstrahlung ist ja wie eine frische, neue Regenwolke. Sein Kopf ist geschmückt mit einer großen Pfauenfeder. Und der Sandalwood-Tilak auf seiner Stirn ist höchst ansprechend. Er trägt ein ganz leuchtendes gelbes Gewand und er steht da mit einem Gesicht, das ein weißes und süßes Lächeln schmückt. Ich sehe Krishna, wie er sehr graziös am Fuße des Kadamba-Baumes dasteht. Er sieht aus wie eine ganze Mine aus Saphiren. Sein Glanz ist sogar noch heller als eine ganze Mine aus Saphiren. Saphiren sind Edelsteine. Wenn ich ihn so sehe, wird mein Geist so ruhelos, dass meine Füße sich nicht länger mehr bewegen können. Ich habe völlig meine Familie vergessen und das Zuhause in dieser Welt. Wenn ich diese wunderschöne Form, die voller Nektar ist, sehe, dann falle ich unbewusst oder bewusstlos nieder und ein Brunnen aus Tränen strömt mir aus ekstatischer Liebe in Kaskaden von den Augen. Was für eine wundervolle Krone er auf seinem Kopf hat. Was für eine wundervolle Flöte er in seinen Händen hält. Was für eine wunderschöne Form, wie er dasteht, dreimal geschwungen. Nektar seines Lotusfüßes der Nektar seiner Lotusfüße überfließt. Und ich höre das Klingeln, den klingelnden Klang, der von den Fußklöpfchen kommt, die die Füße schmücken. Ich nehme einfach die Form einer Honigbiene an und hoffe immer auf diesen Nektar, der in der Nähe seiner Lotusfüße ist. Und ich werde ihn sehr einfach bekommen, diesen Nektar. Denn ich singe die Herrlichkeiten Shri Krishna und schenke niemandem anders meine Bewunderung für meine Zuneigung. Hare Krishna. Das ist ein Lied, was ein großer Devotee geschrieben hat, um seine Beziehung zu Krishna zu beschreiben. Wir haben diese Einladung, zu Krishna zu kommen, indem wir immer an ihn denken. Krishna sagt, Madmana Bhava Madbhakto Majaji Mang Namaskuru. Denke ständig an mich, diene mir, also werde mein Devotee und verehre mich. Wir ständig irregeführt sind und nicht so viel über unsere Beziehung zu Krishna nachdenken können. Diese vielfachen Belastungen im Kali Yuga, die uns von unseren eigenen Schwächen herrühren, aber auch von dieser nicht sehr förderlichen Atmosphäre, den muss man etwas entgegensetzen. Ich werde in ein paar Tagen die Bundeshauptstadt der Bundesrepublik aufsuchen, Berlin, und weiß schon jetzt, dass man da in ein Energiefeld aus gestörter Atmosphäre treten wird. Kann man richtig spüren am Körper, die Haare gehen ab. Es ist einfach so leidenschaftlich dort. Die Rajagun und auch Tamagun sind sehr, sehr intensiv. Ihr könnt ja auch mal nach Berlin kommen, zum Rasayata-Festival, und das experimentell erfassen durch diese Atmosphäre. Also wenn man kein Berliner ist und sich daran gewöhnt hat und auch schon einen riesen Panzer entwickelt hat, dann merkt man das sofort. Und auch Berliner, die längere Zeit mal aus der Stadt raus sind, merken, huch, was ist denn hier los? Das Kali Yuga ist da los. In solcher Atmosphäre verliert man oft sozusagen diese vier Prinzipien. Und für die Devotees in Berlin, wir sollten ihnen aus allen Himmelsrichtungen unsere Ehrbietung erfahren. Die kämpfen schwerer als irgendwo anders und sind auch vielleicht nicht immer ganz und gar erfolgreich in ihrem Kampf, aber doch, das macht ja nichts. Man muss sie unterstützen. Es ist einfach, man muss an Krishna denken, um diesem Kali-Yuga-Einfluss zu entgehen. Wichtig, ihm zu dienen. Es ist wichtig, ihn zu verehren, und es ist wichtig, ihm auch seine Ehrbietung dazu bringen. Dann ist es möglich, seine Beziehung zu Krishna zu entwickeln. Berlin ist nicht nur in Berlin. Berlin ist in ganz Deutschland. Berlin ist in der ganzen Welt. Das ist der Kali Yuga. Ich sage es nicht besonders gegen Berlin. Also Frankfurt ist genauso intensiv, oder New York, oder so. Es ist wichtig. Es war nur für mich ein Beispiel, was jeder sofort erfahren kann. Man braucht nur den linken Zeh vorsichtig reinzustellen in die Atmosphäre von Berlin. Merkt man schon. Also es ist ganz wichtig, dass man als Devotee weiß, was man zu tun hat, wenn man mit diesem Punkt, an diesem Punkt arbeitet, seine Beziehung zu Krishna wieder zu entwickeln. An ihn zu denken, ihn zu dienen, täglich. Seine Ehrbietung darzubringen, ihn auch zu verehren, eine Puja für Krishna zu machen. Vom Herzen her, eine Art vom Herzen. Ja. Das sind also, gut, das ist mal meine erste Vorlesung. In dieser Vorlesung wollte ich einfach nur zwei Dinge etablieren. A, wir haben eine Beziehung zu Krishna, aber diese Beziehung ist auf der spirituellen Ebene. Und um deswegen unsere Beziehung zu Krishna zu erfahren, ist es wichtig für uns, auf die spirituelle Ebene zu kommen. Auf der materiellen Ebene wird es für uns nicht möglich sein, diese Beziehung zu führen. Wenn wir dort bleiben, werden wir uns getrennt von Krishna fühlen oder irgendwelche komischen Verständnisse von Krishna entwickeln. Der zweite Punkt, den ich gerne sagen möchte, ist, dass die menschliche Lebensform geschaffen ist, nur zu diesem Zweck, nicht mehr nur nach den kurzweiligen Dingen, die uns begeben, wie man nennt das, Preas, orientiert zu handeln, nach dem Diktat der Instinkte und der einfachen Bedürfnisbefriedigung, die auch in den nichtmenschlichen Lebensformen da ist. Es ist wichtig, dass wir Shreyas orientiert leben, das heißt, diese langfristige Sache, diese Beziehung zu Krishna in den Mittelpunkt stellen. Es war mir auch sehr wichtig darzustellen, dass jemand, der seine Beziehung zu Krishna entwickelt, frei von Ängsten ist, Personalängsten oder persönlichen Ängsten, während jemand, der seine Beziehung zu Krishna nicht entwickelt, sicherlich voller Ängste sein muss. Und es war mir auch wichtig, als Punkt zu darzustellen heute, ja, dass wir nicht verzweifeln sollten, wenn wir in uns so etwas wie einen perfiden Egoismus registrieren oder einen versteckten Egozentrismus. Das ist natürlich in der bedingten Welt. Es ist jedoch auch ein Anzeichen dafür, dass wir eigentlich ja Liebe empfinden können. Wir sind liebensfähig, liebesfähig, und diese wir haben so etwas wie Zuneigung oder Anhaftung oder Absorbierung, das ist möglich. Und es ist eigentlich nur ein Indiz dafür, dass wir eigentlich Krishna lieben. Sonst wäre diese so starke Überzeugtheit von sich selber nicht möglich. Ein interessanter Punkt, nicht? Die meisten Menschen sind so von sich selbst überzeugt. Das weiß jeder, der versucht, Menschen spirituell zu führen. Das, also wie du versuchst, etwas zu sagen, was nicht im unmittelbaren Verständniskreis eines Menschen liegt, denn das kann er da, aufgrund dieser Überzeugtheit von sich selber, kann man, ist das dann schwer anzunehmen. Warum sind wir so von uns selbst überzeugt? Das hat eigentlich einen spirituellen Grund, weil wir Krishna lieben. Deswegen ist es auch so stark. Aber wir müssen diese Liebe natürlich richtig richten. Ich wollte euch dann auch noch im Vers ein Thema vorlesen, wo Prabhupada sagt, come on, mache deine Freundschaft mit mir, mit Krishna. Das war im Vorlesungsjahr 66, wo Prabhupada sein Devotees so gesagt hat, come on, du bist enttäuscht, come on, mach deine Beziehung mit Krishna. Ja, dann bist du. Und wie das nun geht und was man da noch so an Punkten vielleicht berücksichtigen kann, ich meine, das sind viele, viele Punkte, das ist ein Thema des Lebens, aber was noch alles daran zu berücksichtigen ist, darüber werde ich dann morgen sprechen und übermorgen. Wir haben insgesamt 3 Vorlesungen, habe ich gehört. Die letzte ist am Montag. Hoffentlich inspiriert es euch. Ich möchte euch aber gleich sagen, diese Vorlesungsreihe ist nur, die wird nur dann greifen in eurem Herzen, wenn ihr selber darüber nachdenkt, oh, ich habe eine Beziehung zu Krishna, was mache ich damit? Was stelle ich damit an? Wie verhalte ich mich da? Ist mir das gleichgültig oder fange ich daran an zu arbeiten? Dann ist eine eigene Entscheidung, eine sehr private Entscheidung, die im eigenen Ermessensspielraum dann liegt, wie man mit diesem Thema umgehen möchte. Gut, Hare Krishna, möchte ich hier enden. Habt ihr irgendwelche Fragen zu dem Thema? Mike? Ja? Wieder die spirituelle Ebene. Yes. Sieht nicht mehr klar, ja. Ja, wie weiß man, dass man auf der spirituellen Ebene ist und nicht auf der materiellen Ebene? Spirituelle Ebene hatte Prabhupada einmal so definiert, dass du dich dort in Beziehung zu Krishna siehst. Als dein Diener, und auf dieser Ebene auch handelst, im Dienste von Krishna. Zum Beispiel beim Chanten kannst du sehr leicht feststellen, wenn du beim Chanten wirklich diese Worte, Hare Krishna, Hare und so weiter, auch an Krishna adressierst, an die persönliche Form Krishnas, dann ist dein Chanten sehr auf einer spirituellen Ebene. Wenn du aber beim Chanten zum Beispiel Krishna vergisst und alles andere im Geiste hast, materielle Dinge, weißt du, dass du auf der materiellen Ebene bist. Das kann man eigentlich sehr leicht herausfinden, wie man, ob man auf der spirituellen Ebene ist. Die Frage ist, ist Krishna da? Dann das sehr nice hier. Zum Beispiel in Beziehungen. Sehen in der Dunkelheit ist kein Sehen. Also, damit meinte Srila Prabhupada materielle Beziehungen, die in der Abwesenheit der Krishna-Sonne stattfinden. Sehen im Licht der Sonne aber bedeutet, die Sonne zu sehen und auch alles andere, was man in der Dunkelheit nicht wahrnehmen konnte. Leider. Ja. Es geht unglaublich schnell. Du bist umgeben von Materie und dein Geist ist auch materiell. Da musst du schnell rein. Jetzt, materielles Bewusstsein ist das Bewusstsein, wo Gott nicht gegenwärtig ist. Spirituelles Bewusstsein ist das Bewusstsein, wo Gott gegenwärtig ist. Das ist eine sehr einfache Definition. Die haut immer hin. Also die finde ich immer so schön am spirituellen Wissen. Das ist eigentlich ziemlich einfach und klar. Ja, nur ganz schnell das streifen, das Thema. Ja. Ja. Meine liebe Sadhanadi, es gibt vier Dinge, die niemals für die bedingte Seele zu verstehen sind. Krishna-Tattva, Shakti-Tattva, Jiva-Tattva und Guru-Tattva. Und die bedingte Seele ist Expert darauf, sich genau auf diese Dinge zu stürzen und sich zu streiten, weil sie es nicht verstehen kann, genau wie es gesagt wird. Was die Information, die wir haben, und ich finde es gut, da dann auf die Allgemeinplätze zurückzugehen, das, was entscheidet, was du, wie du dich entscheidest, ist deine Freiheit. Du hast diese Freiheit. Ja. Yes, please. Warum empfinden wir Dinge, die wir gar nicht empfinden wollen? Warum wünschen wir uns Dinge, die wir gar nicht wünschen wollen? Tja, das ist auf die hypnotische Kraft der täuschenden Energie zurückzuführen, die uns diese Wünsche dann eingibt, die eigentlich im Kern wesensfremde Wünsche sind. Eine andere Erklärung, die Krishna in der Gita sagt, ist, Arjuna fragt ihn, durch was wird man gezwungen, wieder des eigenen Willens, entgegengesetzt zum eigenen Willen zu handeln? Und Krishna antwortet darauf, dass es Karma ist. Diese materiellen Wünsche, die in Kontakt Karma Esha oder Esha, die durch die Erscheinungsweise der Leidenschaft hervorgerufen werden, durch diese leidenschaftliche Einfluss der materiellen Energie. Weiters ist eine, da kommt plötzlich sowas wie ein fremder Einfluss durch die materielle Energie in unseren Geist hinein. Zum Beispiel eben war das sehr deutlich zu sehen. Da ist ein fünf unserer Devotees haben uns kurz ein Beispiel gegeben. Vielen Dank, dass ihr so aktiv mitmacht bei der Vorlesung. Da kam, hat hier eben da ein Auto gefahren, was im Grunde nicht sehr interessant ist. Die meisten von den Devotees sind Autofahrer, nicht, und haben nicht so ein großes Interesse, aber plötzlich kam dieser Einfluss in den Geist. Ein Auto fährt, holt mal eine Abwechslung, schlupp, und man schaute, fünf Köpfe ging zum Auto. Das ist der Einfluss der materiellen Energie. Der kommt erstmal durch die Sinne rein, nicht? Man hört das Kräuseln und Mauscheln und Krauseln, und dann ist der Geist da. Ich muss mir jetzt mal anschauen, wer das ist. Vielleicht ist es Bill Clinton, der eingetroffen ist oder so. Und dann schauen alle dorthin. Danke, dass ihr das so, dass ihr das so bereitwillig getan habt. Ihr habt einfach einen Punkt gut illustrieren können. Hare Krishna. Alisha. Which are always coming from where, please? Passion, yes. Mm-hmm. Yes. Yes. Correct. Alicia sagt, es ist sehr schwierig, nicht materielle Wünsche zu entwickeln, also Karma, weil wir ja ständig von der Erscheinungsweise der Leidenschaft umringt sind. Das umgibt uns ja, wie die Luft schon fast. Ja. Viva. Es ist wichtig, deswegen für die Vodi sattvische Eigenschaften zu entwickeln. Du musst in deinem Umfeld Eigenschaften entwickeln, die wenigstens in der Sattva-Gun sind. Zum Beispiel kannst du dein Lebensfeld aufräumen. Ich glaube, du weißt, dass du wohnst in einem kleinen Auto, so ein Laster oder wie man das nennt, ein Van. Und wenn du da nicht aufräumst, bist du völlig in der Mode of Passion. Aber wenn man das so sattwisch macht, dann ist man nicht so in der Erscheinungsweise der Tugend. Kann jeder erfahren. Kennt ihr das, wenn man in so einem unaufgeräumten Zimmer ist, ist man immer kribbelig. Wenn man dann aber ein bisschen praktisch ist, das macht sofort, fühlt man sich ruhig und ach, ist das ausgewogen und so weiter. Wenn man den merkt, dass die Erscheinungsweise der Leidenschaft sehr stark im Leben ist, liegt es sehr oft daran, dass das Leben so leidenschaftlich umringt ist, dass man so tausend und eins Sachen zu tun hat, niemals eine ruhige Minute, immer passiert was und so weiter. Man trinkt am Morgen schon die Erscheinungsweise der Leidenschaft in 2-Liter-Bechern, am Mittag in 3-Liter-Bechern und am Abend in 4-Liter-Bechern und ist dann völlig intoxicated von der Mode of Passion. Wenn man diesen Mode, und dann hat man natürlich zahlreiche materielle Wünsche. Deswegen ist es sehr wichtig, dieses Leben so einzustellen, dass die Erscheinungsweise der Leidenschaft nicht so viel Aufwind und Auftrieb bekommt. Das Beste ist, immer den heiligen Namen des Herrn zu chanten und in der Erscheinungsweise der Transzendenz, der Vishuddha-Sattva, zu verweilen. Aber das ist vielleicht nicht für uns alle so einfach, und deswegen ist es zumindest wichtig, tugendhafte Umstände um uns zu machen. Sonst ist man verloren. One is lost otherwise. It is correct what you say. So passionate, this atmosphere. Mhm. Gut, ich stelle fest, mit einem gewissen Gefühl der bisschen spät. Es ist 9:04. Das heißt, genau 15 Minuten zu spät. Ich werde hier enden. Reserviert euch bitte eure Fragen noch. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Seminartag. Sind wir heute eigentlich auf Spaziergang, Gopa Bhavani? Ach so. Ja, ich bin schon. Ja, willst du ganz kurz noch eine Übersicht geben?